Herzlich willkommen zu Schlagbeit, Ausgabe 52. Es geht wieder langsam in die Saison. Das erste Testspiel der Kölner Haie ist vorbei und wir schauen uns das Ganze wie immer einmal zusammen an. Das heißt, ich bin auch heute nicht allein. An meiner Seite der Markus. Hallo Markus.
Hallo Tube. Ich glaube, heute wäre es ganz gut, wenn wir einfach in der Eishalle sitzen würden, da einen Podcast aufnehmen.
Ja, das war am Freitag beim ersten Testspiel schon so, dass es wieder einen Schlag gab, wenn man in die Eishalle gegangen ist. Und ich glaube, auch heute wäre es nicht verkehrt. Ich nehme auf, hier in Köln bei Stand jetzt 29,2 Grad Außentemperatur.
Das muss ich jetzt nicht zur Außentemperatur hier kurz vor der holländischen Grenze. Das ist einfach nur abartig.
Du meinst, du bist in der holländischen Vorhölle?
Ja, könnte man fast sagen.
Ja, wir gucken uns so ein bisschen heute mal an, was passiert bis jetzt so in der Vorbereitung, auch bei den anderen Teams, gucken da uns mal ein paar Ergebnisse an. Aktuell nebenbei laufen auch noch ein paar Spiele. Heute ist wirklich der erste richtige Großkampftag im Prinzip. 8 Spiele mit DEL-Beteiligung heute bei den Vorbereitungsspielen. Also ich glaube 9 oder 10 Teams sind im Einsatz. Ja, und da gucken wir mal ein bisschen, was da die letzten Wochen schon so gelaufen ist, schauen uns ein paar News an und gehen natürlich aber in erster Linie auf das Spiel der Haie gegen die Rouen Dragons ein. Französisch und Englisch mischen kommt mir auch blöd vor, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie man die Dragons auf Französisch aussprechen würde. Markus, weißt du das?
Oh, das habe ich wahrscheinlich mal gewusst, aber diese Kenntnisse habe ich irgendwo in der Schublade liegen lassen.
Ich bin alter Lateiner, ich muss das nicht wissen, deswegen...
Ich muss das auch nicht wissen.
Heißt, wir gucken jetzt erstmal, bevor wir zum Testspiel kommen, auf so ein paar andere Sachen. Und zwar die DEL, die hat die Woche eine Sache bekannt gegeben, die ganz wichtig ist für die Saison im Prinzip, denn die Tabelle, die kehrt zum alten Modus zurück.
Gott sei Dank.
Das heißt... Punkte gelten wieder vor Punkteschnitt in der Sortierung und in der Kommunikation. Du hast es gerade schon gesagt, für dich Gott sei Dank. Warum?
Ich finde den Modus einfach besser. Das ist halt der Modus, wonach meiner Meinung nach eine Tabelle immer geregelt sein sollte, nach den erzielten Punkten. Und Punkteschnitt kann halt nur eine Alternative sein für den Fall, dass halt... Spiele ausfallen oder irgendwelche unvorhergesehenen Gegebenheiten eintreten, dass es relevant wird, der Gleichberechtigung halt, aber ansonsten immer Punkte vor Punkteschnitt.
Und warum beraubt man sich dessen? Weil wenn am Ende alle Spiele stattfinden, dann ist Punkte und Punkteschnitt ja sowieso dasselbe.
Ja, in dem Fall dann schon, aber ansonsten müsstest du mal bei der DEL-Zentrale anfragen, was so deren Gedankenspiele dabei sind und vielleicht haben die ja eine plausible Antwort dafür.
Ja, also ich finde es, wie gesagt, ja, natürlich, ne, man kann das wieder nach Punkten anzeigen. Ich finde halt, wenn man es gar nicht mehr angibt, zugegebenermaßen steht das in dieser DEL-Ankündigung aber auch nirgendwo, dass es komplett rausgenommen ist, sondern dass die Tabelle eben nur nach den erzielten Punkten angezeigt wird und eben nicht mehr nach dem Schnitt, würde man sich ja sonst dieses Mittels berauben, was man hätte, wo man einfach gucken kann, wenn irgendwas passiert. Du hast es gesagt, das kann ja irgendwas Unvorhergesehenes sein. Und am Ende hat man vielleicht nicht mehr die Zeit, nochmal irgendwo ein Spiel nachzuholen. Würde man sich ja da vieler Möglichkeiten berauben. Aber gut, warten wir da mal ein bisschen ab, wie das so sich dann im Laufe der Saison äußert. Wolltest du noch was dazu sagen? Du klangst so.
Nö, das ist kurz und schmerzlos abgehandelt. Ich glaube, es gibt andere aktuellere Sachen, wichtigere Sachen, auf die ich eher eingehen möchte, als mich jetzt lange an der Tabelle und der Reihenfolge der Platzierung aufzuhängen.
Die zweite Sache, die wir bei der DEL in den letzten Tagen hatten, sie haben das Regelbuch 23/24 veröffentlicht, sehr früh dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren, wo das erst innerhalb der laufenden Saison dann auch zum Download bereit stand. Jetzt tatsächlich gut einen Monat vor Saisonbeginn, also da Da natürlich Props an die DEL an der Stelle, dass man da jetzt die Möglichkeit schon hat. Die Regeländerungen im Überblick, die gucken wir uns natürlich an, wenn wir langsam Richtung Saison schauen. Das ist jetzt auch nicht so wie in den letzten Jahren so ganz große Sachen, die sich geändert haben. Sind so ein paar kleine Feinheiten, die können in der Vorbereitung schon mal auftauchen. Muss man dann sehen, ob man da, wenn wir drüber sprechen, vielleicht dann nochmal kurz drauf eingehen. Aber generell ist das natürlich was, was einen erst in der Saison so richtig interessiert. Denn bei den Testspielen, und das haben wir jetzt auch am Freitag schon gesehen, um da vorzugreifen, da geht es ja auch nicht immer unbedingt nach Regelwerk, sonst hätte man beim Spiel der Haie gegen Ruhr nicht nach 60 Minuten dann auch noch die Overtime und das Penalty-Schießen durchgeführt. Kommen wir aber, wie gesagt, später dann zu. Ansonsten nichts großartig passiert in den letzten Tagen. Jetzt ist es auch nicht so lange her, dass wir das letzte Mal drauf waren. Auch was kadertechnisch oder sowas angeht, ist jetzt nichts mehr passiert. Das heißt, keine neuen Spieler mehr in der Liga oder sonstiges passiert. Heißt, die Kader stehen so ziemlich. Man muss noch mal gucken. Augsburg und Iserlohn haben natürlich beide noch jeweils eine Kontingentstelle frei.
Darfst nicht vergessen, in Mannheim hat Ryan McInnes einen deutschen Pass bekommen und die haben natürlich dann jetzt auch noch eine Lizenz zusätzlich frei.
Aber dürfte, ja gut, aber die ist ja von Henny Kanen schon besetzt, also von daher.
Haben die den danach geholt?
Ja, die haben den danach geholt.
Guck an.
Den hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon, deswegen habe ich den jetzt gar nicht mehr erwähnt direkt. Aber ja, natürlich, ne, Henny Kanen, die 9. Lizenz bei den Adlern wegen dem deutschen Pass für McInnes. Und wer 10 Lizenzen bis jetzt schon vergeben hat, das sind zum einen die Pinguins aus Bremerhaven und zum anderen die Straubing Tigers. Bei den Tigers sieht es so aus, als gehen sie wirklich mit 10 Lizenzen in die Saison. So in Bremerhaven muss man einfach mal abwarten. Felix Megacel, Markus Wikingstad, Jensen, das sind so drei Namen, die gerüchtet werden, dass da noch ein deutscher Pass im Raume steht oder eventuell sogar schon erteilt ist. Das hört man aus Bremerhaven ja auch nicht mehr immer, weswegen da die Zuordnung auf der Elite-Prospects-Kader-Seite auch nicht immer so ganz stimmt. Da muss man ein bisschen drauf achten, ein bisschen gucken. Da warten wir mal ab. Also da munkelt man tatsächlich, dass wenn da die Pässe kommen, dass da auch nochmal nachgelegt wird.
Da hilft es dann gerne mal, die DEL-Seite zu konsultieren, wenn dann die Spielerkader mit den lizenzierten Spielern da auftauchen, wie der eine oder andere Spieler dort gelistet ist.
Ja.
Muss man dann mal gucken.
Ähnliches noch in Nürnberg mit Hede, ne?
Stimmt, ja. Niklas Hede ist so ein Kandidat.
Ja, da wird auch noch mal geguckt, ob es da noch mal einen Pass gibt oder nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, so generell nicht viel passiert. In die Vorbereitung sind die Teams jetzt alle mit den Kadern gegangen, die sie haben. Und natürlich werden wir darüber auch in den nächsten Wochen sprechen. Wir haben auch wieder vor, eine Saisonvorschau zu machen, gehen da jetzt demnächst in die Gespräche mit den Experten von den anderen Teams. Mal schauen, wem wir da dieses Jahr alles vors Mikro bekommen können. Und ich habe mir mal so 2-3 Ergebnisse rausgesucht, Markus. Du vielleicht ein paar andere, aber so 2-3 Sachen bei den ersten Testspielergebnissen sind mir dann doch aufgefallen, wo man mal vielleicht ein bisschen genauer drauf gucken kann.
Dann gib doch mal was vor. Was hast du dir rausgesucht?
Zum einen natürlich Iserlohn gegen Mannheim.
Ja gut, das ist klar, das fällt einem ja sofort ins Auge.
Also Iserlohn nach der Niederlage im ersten Testspiel, nach Penalty-Schießen gegen Pustertal, dann gegen Mannheim ein 3-1 im ersten Testspiel der Adler, muss man natürlich dazu sagen. Iserlohn war da schon eine Partie weiter. Wir können nicht viel sagen, denn die Mannheimer gerade noch mitten im zweiten Spiel müssen also ein bisschen gucken. Das kriegen wir wahrscheinlich während unserer Aufnahme nicht mehr rein, wie das ausgeht. Aber Iserlohn hat danach nochmal gespielt. Nach einem harten Trainingslager in Österreich hat man dann noch gegen Linz 3-2 verloren gestern. Und Ja, mal gucken. Das ist ein Testspiel, ne? Wir kennen das alle. Da gehen wir natürlich bei den Hallen gleich auch nochmal drauf ein. Das sind im Zweifelsfall Muster ohne Wert, wo die Sachen, die für die Trainer wichtig sind, halt andere sind als das Ergebnis. Aber dennoch lässt natürlich so ein Ergebnis ein bisschen aufhorchen.
Ja, natürlich. Also, man erwartet ja erstmal was ganz anderes, dass da Welten halt zwischen den Teams eigentlich liegen, so von den Kadern her. Und wenn Iserlohn es dann halt schafft, die Adler in einem Testspiel in die Knie zu zwingen, ja, dann lässt das schon mal aufhorchen. Aber was man so gehört hat von den Adlern, was das Spiel betrifft, die waren eigentlich über die 60 Minuten die bessere Mannschaft, haben es vor allem im ersten Drittel halt verpasst, die Tore zu machen. Und dann hat Iserlohn halt eiskalt zugeschlagen. Von daher, ja, ist es erstmal nur ein Testspiel und daher noch kein Muster, was irgendwie besorgniserregend ist.
Das andere, wo ich gerne drauf gucken würde, das ist kein eines Spiel, sondern im Prinzip auf das Team, was die meisten Spiele bis heute schon bestritten hat. Und das sind die Schwenninger Wild Wings. Die haben tatsächlich jetzt, wo wir noch vier Wochen bis zur Saisoneröffnung haben, schon 4 ihrer 8 Testspiele durch. Eine Overtime-Niederlage gegen Kloten, 2 Niederlagen gegen die ZSC Lions und ein Sieg im Derby quasi gegen die Wölfe Freiburg. Sebastian Uvira hat da einen ganz guten Einstand gehabt gegen Freiburg, an jedem der 3 Tore beteiligt gewesen. Aber ansonsten, ich glaube, so 3 Niederlagen gegen die Schweizer Mannschaften konnte man so ein bisschen erwarten, ne?
Ja, ganz ehrlich, die Schweizer sind, glaube ich, auch ein bisschen, also grundsätzlich schon ein bisschen weiter in der Vorbereitung, schon ein bisschen länger auf dem Eis. Ja, Schwenning hat jetzt in kürzester Zeit 4 Spiele gemacht. Aber ich denke mal, da geht es einfach auch darum, wie es bei den Hallen, wo gleich auch zu kommen, Automatismen einzustudieren, wer passt zu wem auf dem Eis. Und mal die Spieler zu sehen, wie sie sich auch mal im Sommer verhalten haben und einfach die Beine aufs Eis zu kriegen. Von daher ist egal, welcher Gegner es ist, ne? Sei es aus der Schweiz, sei es aus Finnland oder Schweden. Die Ergebnisse sind erstmal zweitrangig. Die Erkenntnisse auf dem Eis für jeden einzelnen Spieler und in den Informationen, das ist das Wichtigste von allem. Und natürlich, dass sich keiner verletzt.
Ja, was haben wir noch, wo man ein bisschen drauf gucken könnte? Wir hatten die ersten Spiele von fast allen Teams inzwischen, die einzigen beiden Teams, die noch nicht gespielt haben, die kommen dann eben heute im Laufe des Tages noch dazu. Das ist Wolfsburg und Berlin. Vielleicht nochmal drauf gucken. Lugano, Ingolstadt 8-5 und Straubing, Nürnberg 6-4 beim Goiboden Cup. 23 Tore in 2 Partien. Das spricht dann doch eher wieder für laues Sommer-Eishockey.
Und das wären jetzt die beiden Spiele, wo ich jetzt auch gerne noch kurz auf eingegangen wäre.
Ja, bitte.
Mit Straubing gegen Nürnberg, 6-4 für Straubing, aber Nürnberg scheint da schon sehr früh ein sehr gutes Powerplay aufgezogen zu haben. Wir haben, glaube ich, gegen Straubing 3 der 4 Tore im Powerplay gemacht. Das lief da wohl sehr, sehr gut. Ich habe schon böse Zungen reden hören, die sagten, ja, in der Vorbereitung ist Nürnberger Powerplay immer absolute Weltklasse und sobald es in die Saison geht, funktioniert nichts mehr. Von daher schauen wir mal, welche Richtung das Ganze geht. Und auf der anderen Seite bei Straubing, Marcel Müller, 2 Tore gemacht. Auch eins davon im Powerplay. War interessant, wie er sich da über die Saison schlägt und ob er aus meiner Sicht das Tempo, was die Straubinger anschlagen und die Spielweise da über die Saison mitgehen kann, ist ihm zu wünschen. Schauen wir mal. Ja, und Lugano gegen Ingolstadt. Lugano ist ja immer so ein heißes Pflaster, da geht es ja mal drunter und drüber in den letzten Jahren. Auf dem Eis läuft es nicht immer so gut und hinter der Bande auch nicht. Und jetzt starten sie halt in die Vorbereitung mit 8 Toren gegen Ingolstadt. Ingolstadt, die Mannschaft, die, glaube ich, letzte Saison defensiv in der DEL mit das Beste aufs Eis gebracht hat. Jetzt 8 Gegentore im ersten Testspiel, schon mal eine Ansage. Klar, 5 Tore selber gemacht, aber trotzdem. Mal gucken, wo das hinführt. Aber auch das ist erstmal kein Muster, was besorgniserregend ist, wenn man dann parallel dazu sieht, dass die Bullen aus München gestern gegen Zug 6 kassiert haben und keins geschossen haben. Ich glaube, letzte Saison, du hast es gestern Abend mal kurz im Chat erwähnt, hatte, glaube ich, Zug gegen München, was war es, 7-1 oder so gewonnen?
Nee, das war Mountfield.
Ah, Mountfield war es, okay. Ja, danke. Von daher sollte man nicht zu viel rein interpretieren und mal gucken, was die nächsten Wochen der Vorbereitung so bringen.
Ja, Zug hatten die Münchner auch. Das waren die beiden Spiele beim Red Bull Salut letztes Jahr. 1-7 Mountfield im Halbfinale und dann um 3 und 4 gegen Zug. Da war es ein 5-4 für Zug, aber da waren die Münchner, glaube ich, auch so 5-1 hinten und sind dann nochmal rangekommen. Hat aber am Ende dann nicht gereicht.
Ja, ist halt einfach Vorbereitung, von daher.
Wie gesagt, während wir hier sprechen, sind auch noch ein paar Partien. Eine ist schon beendet, deswegen nenne ich es einfach mal. Slovan Bratislava hat Düsseldorf beim Cup in Krefeld mit 4-3 im Shootout geschlagen. Das heißt, die Düsseldorfer sind beide Spiele in Krefeld länger als die volle Distanz gegangen und haben sie beide verloren. Hat noch nichts zu sagen, aber wenn du weißt, dass das erste gegen Krefeld war, du kommst ja aus der Region, da ist natürlich trotz, dass es ein Testspiel ist, natürlich wird das gerne mitgenommen, ne?
Ja gut, Straßenbahn-Derby, ne? Also da ist dann immer schon mal ein bisschen mehr los und man interpretiert da auch gerne mal ein bisschen mehr rein, ne? Jetzt vor allen Dingen auf Krefelder Seite und wahrscheinlich auf Düsseldorfer Seite wird es auch ein bisschen dramatisiert, kann ich mir vorstellen, weil A, man verliert ungern gegen Krefeld und B, wenn es gegen Zweitligisten geht, macht das auch nicht unbedingt so den besten Eindruck für den ersten Auftritt. Vor allem, weil Krefeld halt vorher, ich glaube, 5-1 gegen Frankfurt zu Hause verloren hatte. Ja. Von daher, naja.
Genau, also bis dato alle Duelle, erste gegen zweite Liga, gingen mehr oder weniger klar an die DEL-Vereine. Jetzt sind heute wieder ein paar mit Wolfsburg gegen Kassel, Bremerhaven gegen Krefeld, bei entsprechendem Cup eben noch Berlin gegen den Kooperationspartner, gegen die Lausitzer Füchse ist heute noch. Also auch da heute noch mal drei ligenübergreifende Tests. Ja, und bei den Haien geht es erst nächste Woche weiter, am Freitag und am Sonntag dann. Also das erste Mal zwei Spiele am Wochenende. Deswegen kommen wir jetzt natürlich zu der einen Partie, die wir dieses Wochenende hatten, der Haie, und zwar dem 3-1-Sieg gegen Rouen. Markus, du hast dich im Vorfeld, auch wenn du leider da nicht beim Spiel, zumindest vor Ort dabei warst, hast du dich ein bisschen mit den Franzosen befasst?
Ja, ich habe mir die Franzosen mal ein bisschen angeguckt. Eigentlich ein ganz interessanter Club, der sich da vorgestellt hat in der KA2. Die haben halt in den letzten, seit 2005, 10 Meistertitel geholt, standen noch 2 weitere Mal im Finale und sind halt in der heimischen Liga wirklich eine Marke. Haben auch ein paar interessante Spieler im Kader. Letzte Saison waren da noch ein paar mehr, die jetzt leider die Saison nicht mehr da sind. Ein François Bourgeois zum Beispiel, der letzte Saison 77 Punkte aufgelegt hat, ist jetzt nach Olten in die Schweiz gewechselt. Ein Kelsey Tissé, den man vielleicht kennt, der hat seine Karriere beendet. Ein Christophe Bonvin, auch mit, was waren es, 75 Punkten, ist momentan noch vereinslos. Die waren jetzt am Wochenende natürlich dann nicht dabei. Aber trotzdem sind im Kader ein paar spielstarke Spieler vertreten, nicht umsonst spielen sie auch diese Saison dann in der Champions Hockey League. Wann war es? 21/22 zuletzt in der Champions Hockey League vertreten und sind dort bis ins Viertelfinale gekommen, nachdem sie im Achtelfinale Salzburg ausgeschaltet haben, dann gegen den späteren Finalisten Tappara verloren haben. Und haben sich jetzt, ja, beim Test in Köln, ich sag mal, nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, aber da waren halt auch ein paar Strafen dabei, wo man sagen müsste, na, musste das dann sein. Letztendlich kann man zu dem Spiel sagen, wie eben bei allen anderen Spielen auch, es war nur ein Testspiel, aber zusammenfassend kann man sagen, die Haie haben da einen wirklich sehr guten Eindruck hinterlassen gegen den Champions League-Teilnehmer aus Frankreich.
Ja, dann kommen wir doch einfach mal direkt zu der Partie. Du hast jetzt schon einige Sachen über die Franzosen gesagt vorab und dann gucken wir doch mal, wie es so war. Das, was als erstes aufgefallen ist, da waren die Aufstellungen noch nicht da, Nick Balen nicht mit auf dem Eis und alle U23-Spieler der Haie nicht mit auf dem Eis. Nick Balen geschont. So der offizielle Sprech heißt also wahrscheinlich, wenn es um was gegangen wäre, hätte er auch spielen können. Das heißt, das kann ein kleines Zipperlein oder ähnliches sein. Deswegen man dann eben sagt, dann lassen wir bei so einem Spiel halt lieber eher draußen. Und ja, bei den Jungen war es ganz klar eine Coaches-Decision von Uwe Krupp, der gesagt hat, auch die alten, die Veteran-Players, die sollen ihre Chance bekommen, sich zu beweisen. Natürlich, ganz klar, 1 bis 2 der Jungen im Sturm wirst du eben haben. Ne, ja. Die werden dabei sein müssen aufgrund der U23-Regel. Oder du spielst eben nicht mit komplettem Kader, das geht natürlich auch. Aber da bringt sich natürlich normalerweise keiner absichtlich um die Chance. Und ja, braucht man da groß was zu sagen? Das sind jetzt die Chancen für Proft und Oliver, sich nochmal zu zeigen.
Also auf der einen Seite, man weiß ja, was man von Oliver und Proft bekommt, ne? Klar, du bringst am Anfang der Vorbereitung erstmal möglichst alle Beine aufs Eis, die du im Kader hast, um halt auch zu sehen, wie machen sie sich im Spielbetrieb. Dass man die U23-Spieler rauslässt, gut. Man hat sie ja in den ersten 2 Wochen mit dem täglichen Scrimmage, was stattgefunden hat, auch gesehen. Dass man sie jetzt geschlossen hat beim ersten Spiel rauslässt, ja, kann man nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann man es auch nicht nachvollziehen. Von daher, das Trainerteam wird sich was dabei gedacht haben. Du hast gerade schon gesagt, im Laufe der Vorbereitung bzw. in der Saison müssen ja dann 3 auf dem Spielberichtsbogen stehen. Und ich denke mal, dass sich das jetzt von Spiel zu Spiel relativieren wird und immer mal wieder jemand reinrotiert, rausrotiert und die dann natürlich auch ihre Einsätze bekommen müssen.
Dann verweise ich schon mal an der Stelle, ich weiß, du hast es noch nicht gehört, auf das Interview, was wir mit Uwe Krupp nach dem Spiel hatten. Denn wenn man das so richtig raushört, wird es zumindest ein weiteres Spiel in der Vorbereitung nochmal genauso sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es das nächste gegen Bern ist, das hat er jetzt nicht gesagt, aber er hat gesagt, es gibt 2 Spiele für die Veterans, sich zu beweisen. Also wird es wohl auch nochmal irgendwann bei den nächsten Spielen eben dasselbe Spielchen geben, dass die Haie das nochmal so umsetzen werden.
Na gut, sie werden einen Plan verfolgen, ganz klar.
Ja, es ergab sich eine bunt gemischte Aufstellung mit Mirko Pankowski als erstem Starting Goalie in der Vorbereitung. Was das zu sagen hat für die Saison, da würde ich tatsächlich überhaupt nichts drauf geben. Auch das hat Uwe Krupp gesagt. Wie gesagt, den O-Ton kriegt er als letztes bei diesem Podcast nochmal hinten dran. Hat gesagt, beide Spieler werden ihre Chancen bekommen im Tor. Er kann auch noch nicht sagen, ob jetzt das nächste Spiel dann schon für Anschitzka ist oder eben dann erst eins der späteren. Nächstes Wochenende sind 2 Spiele. Ich gehe davon aus, die Haie werden das 1-1 spielen und ich kann mir nicht vorstellen, dass Pankowski die ersten 3 Spiele alle komplett macht und danach erst der Tausch erfolgt.
Lass mich kurz einhaken.
Gerne.
Fandest du die Aufstellung wirklich bunt gemischt? Also ich fand das jetzt gar nicht so gemischt, muss ich ehrlich sagen, weil wenn wir da jetzt gleich mal durchgehen, also man hat eigentlich die 3 klaren Spots, wo U23-Spieler bzw. ein Nick Balen dann rein rotieren, bis sie dann in den Kader rutschen würden. Und der Rest, würde ich fast sagen, könnte das durchaus sein, was auch am ersten Spieltag in der Lanxess Arena gegen Nürnberg auf dem Eis steht.
Also allein, dass du die erste Reihe auseinandergenommen hast, finde ich für ein Testspiel, finde ich das völlig okay. Mhm. Ob du das in der Saison machst oder nicht, das werden jetzt eben die Testspiele dann zeigen, weil du weißt, du hast eine Reihe, die funktioniert, wenn du sie wieder zusammenstellst. Ja. Dann hast du natürlich mit Best McIntyre Oliver eine Reihe gelassen, die so auch letzte Saison schon gespielt hat. Mhm. Ne, auch da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mut gewünscht, da mal ein bisschen durchzurotieren, weil ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass das dann Best McIntyre X eine 4. Reihe sein soll unter der Saison, weiß ich nicht.
Wenn es überhaupt eine klassische 4. Reihe gibt, weil das sehe ich einfach nicht.
Ja, das ist halt dann der andere Punkt, deswegen da würde ich einfach schauen. Ich fand Grenier, Wohlgemut, Storm fand ich ganz nice zusammengesetzt und ja, auch Thuresen, McLeod, Schütz fand ich nicht schlecht, aber was mir noch dazu einfällt, wir haben ja die Aufstellung mal geschickt bekommen von unter der Woche, wie sie bei einem Scrimmage war und da war sie eben dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch genauso. Das heißt, es hat jetzt auch nicht gewundert, aber trotzdem, das ist jetzt auch nicht so, wie man sagt, ich lasse jetzt hier drei Reihen spielen und dann bringe ich einen Proft und einen Olver mit X dann noch in die vierte Reihe halt rein.
Ja, okay.
Na, auch in der Verteidigung, Eichinger mit dabei, an der Seite von Moritz Müller in dem Fall, Schuster Dietz ein Pärchen und das altbekannte Pärchen Senhen Austin. Auch da kann man, glaube ich, ganz normal so mitgehen. Ist das für dich schon der Fingerzeig drauf, Bälen Müller?
Meine Aussage von eben betraf erstmal nur den Sturm. Ne? Was die Abwehr angeht, da gab es ja während des Spiels, im zweiten Drittel war ja Matthias Baldis da zum Interview und hat ein bisschen mitkommentiert, ein bisschen von der Vorbereitung erzählt. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, er hat ja auch da gesagt, dass das Pärchen Schuster-Dietz so der Plan war, um halt Schuster die Abläufe ein bisschen zu vereinfachen, Kommunikation auf dem Eis, weil beide dann halt in ihrer Landessprache miteinander kommunizieren können. Und ich würde das noch nicht in Stein gemeißelt sehen, dass wir Bale mit Mo sehen.
Ja, aber das ist natürlich, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Du hast natürlich zu Hause am Stream geguckt. Was hat der Matthias Baldes noch so gesagt?
Och, der hat ganz ehrlich ganz viel gesagt. Leider Gottes ist zwischendurch immer mein Streamer ausgefallen. Schöne Grüße an Sport Total TV. Ich hoffe, dass ich jetzt in der Vorbereitung nicht nochmal darauf zurückgreifen muss, weil das war bei mir echt ein bisschen ärgerlich. Um darauf zurückzukommen, was Matthias Baldes noch so erzählt hat. Ja, zum Spiel oder zur generellen Ausrichtung, ne, ein bisschen erzählt, dass man vor den Toren, vom eigenen Tor, vor des Gegners Tor einfach viel, viel aufmerksamer sein muss und auf die Rebounds gehen muss. Das ist so ein bisschen was man zur Taktik sagen kann, worauf man Augenmerk legen will. Des Weiteren, du hast gerade eben schon kurz gesagt, Scrimmage, Training, da sind jetzt in den letzten Tagen immer wieder Leihspieler aus Duisburg im Training gewesen, weil man konnte da nicht auf Spieler aus Bad Nauheim zugreifen, denn die sind gerade selber im Trainingslager. Ich weiß gerade nicht, wo die sind, aber jedenfalls nicht verfügbar. Ja, und was hat er noch Interessantes gesagt? Jetzt war die ersten zwei Wochen war halt knüppelhartes Training, so wie es sich angehört hat. Und dass man jetzt Richtung Saison das Pensum so langsam wieder auf den Rhythmus eine Einheit am Tag runterschrauben wird. Die nächste Woche wird es, glaube ich, noch zwei geben, aber dann geht man so sukzessive runter, um halt dann in den Spielbetrieb auch zu kommen. Ganz interessanter Fakt, den er fallen lassen, er hat auch zur Kaderzusammenstellung ein bisschen gesprochen. Und dass da halt der Fokus oder man auch in der Analyse ein bisschen gesehen hat, dass man beim Tempo noch was tun möchte oder tun muss und da besonderen Wert drauf gelegt hat, aber auch ergänzend dazu immer wieder den Blick darauf hat, gute Charaktere ins aktuelle oder ins Teamgefüge zu integrieren und dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und dann hat er einen, ja, ich könnte fast sagen, ein Hans-Zach-Zitat fallen lassen, ne, dass Charakter auch gerne mal Talent schlägt und dass man da nicht unbedingt auf das Talent gucken muss, sondern vielleicht der Charakter ein bisschen höher gewichtet ist.
Ja, das ist natürlich was man dann, wenn man in der Halle ist, nicht so mitbekommt, was da im zweiten Drittel erzählt wird. Müssen wir mal schauen, wie wir das die nächsten Wochen vielleicht abdecken, denn die Haie haben ja angekündigt, bei jedem Spiel im zweiten Drittel jemanden aus der Organisation dabei zu haben, der da eben co-kommentiert beim Jason. Da gucken wir mal und schauen mal, dass wir da die Infos, die da gehen, dann natürlich trotzdem auch für euch haben, wenn ihr das so gar nicht mitbekommen solltet. Denn wir tickern natürlich den Twitter-Ticker direkt von vor Ort aus der Halle.
Vielleicht hört ihr auch was und könnt es uns dann einfach zukommen lassen.
Zum Beispiel. Ne? Die Möglichkeit besteht immer. Ja, dann kommen wir doch mal zur Partie direkt. Wir haben jetzt viel drumherum geredet. Wie war die Aufstellung? Was gab es nebenbei noch für Infos? Wie fandest du denn das Spiel? Und jetzt würde ich tatsächlich sagen, bau mal so einen kleinen Bogen, so erstes Drittel bis drittes Drittel ruhig mal ein.
Gut, okay. Ich wollte gerade fragen, wie hättest du es denn gerne? Also, zu Beginn meiner Meinung nach hat sich ein munteres Spielchen entwickelt, also ein Hin und Her, beide Teams so ein bisschen auf der Suche nach dem Rhythmus und nach ihrer eigenen Spielidee. Das musste sich dann so ein bisschen finden. Im ersten Drittel für mich die Heil, klar mit den besseren Chancen, aber dementsprechend auch keine Tore sind gefallen, weil beide Torhüter auch eine gute Partie gemacht haben. Vor allen Dingen Matija Pintaric von Rouen hat wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Und da ging es halt dann Ende des ersten Drittels mit 0-0 in die Pause.
Ja, das war ein munteres Spielchen. Es hat, fand ich, ein paar Minuten gedauert. Du hast so gemerkt, gerade bei den Haien, das ist das erste Spiel. Also Rouen hat ja schon ein Spiel vorher gehabt. Und das hast du bei den Haien gemerkt, dass man so wirklich so die ersten 3, 4, 5 Minuten so wirklich gebraucht hat, in diesen Spielrhythmus reinzukommen. Vielleicht dieses... Es ist jetzt kein Scrimmage, wo wir jetzt den Check an der Bande vielleicht mal nicht zu Ende fahren, weil das ein eigener Mitspieler ist, sondern das ist jetzt ein richtiger Gegner und hier darf man auch mal ein bisschen was anderes zeigen.
Nicht nur darf, sondern ich denke mal, dass es ja auch gewünscht ist, dass man sich halt dementsprechend präsentiert und Akzente setzt. Von daher, da fällt mir noch ein, was Matthias Beilens halt auch noch gesagt hat, also dass der Fokus beim Spiel war jetzt weniger auf taktische Vorgaben, sondern einfach dahingehend, ne, knochenhartes Trainingsprogramm die ersten 2 Wochen und dann, dass man halt die Beine bewegt, gutes Tempo aufs Eis bringt, was die Haie auch geschafft haben und sich so ein paar Abläufe halt auch einstudieren kann. Das hat man halt irgendwo auch im Laufe des Spiels gesehen, wie das sich dann aber auch weiterentwickelt hat und man immer sicherer geworden ist, ne, nach diesen anfänglichen Schwierigkeiten oder Nervosität, wie es halt Moritz Müller auch die Tage im Interview gesagt hat, dass es halt sein kann, dass am Anfang ein bisschen Nervosität mit dabei schwingt, so erstes Spiel, volle Halle, muss man halt mal gucken, wie man reinfindet. Aber unter den ganzen Voraussetzungen, finde ich, haben wir ein gutes Spiel gesehen.
Wie verwundert warst du dann, dass es die erste Strafe der Haie in der neuen Saison gegen Carter Profs gab?
Verwundert war ich nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, den Check, den er da gesetzt hat, dass es dafür 2 Minuten gab, also Entschuldigung, wenn der Gegenspieler ein bisschen vorbereitet in die Aktion gegangen wäre, den Eindruck hatte ich nun mal am Stream, dass er nicht vorbereitet war oder die Körperspannung nicht so hatte, dann wäre da überhaupt nichts gewesen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, da 2 Minuten zu geben, fand ich ein bisschen hart.
Da möchte ich dazu sagen, das deckt sich mit der Expertenmeinung der Reihe hinter mir. Wer den Ticker gelesen hat, weiß, wer da saß. Und da wurde auch direkt gesagt, waren niemals 2 Minuten. Aber da muss man dann natürlich auch sagen, das sind die EL-Schiris, die Testspiele dann pfeifen. Die kennen natürlich Carter Proft. Und ja, da wirkt der Name dann vielleicht auch noch mal ein bisschen nach.
Ja, das ist immer ein schlechtes Zeichen.
In Unterzahl gut reingekommen, wirklich gut gespielt. 3 unterschiedliche Formationen hatten die Haie da auf dem Eis. Das Altbekannte war mit dabei mit Best McIntyre. Dann lass mich überlegen. Es waren, glaube ich, Wohlgemut Storm, ne? Und das andere waren Aubry Kamera, ne?
Ja, es war einfach die Reihen rauf und runter und dann immer Einstürmer, ja. aus der Formation halt raus. Es waren eigentlich feste Pärchen, so wie die Reihen halt auch aufgestellt waren.
Kurz danach waren die Haie in Überzahl. Da kann man vielleicht dann doch schon mal sagen, im Vergleich zur letzten Saison haben die Haie in den ersten 2 Wochen auch Powerplay trainiert. Und so gab es eben auch nicht nur die normalen Reihen, das hatten wir letztes Jahr das Thema in den ersten Vorbereitungsspielen, sondern wirklich Powerplay-Formationen auf dem Eis. Die erste, lass es mich kurz aufs Brett bringen, waren Tourisson, Kamera, Aubry, McLeod und Moritz Müller, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass da normalerweise dann eher ein Nick Balen stehen wird.
Tuba, also bitte.
Ne? Also da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Und das zweite war Grenier, Storm, Schütz, Wohlgemut, glaube ich, war noch mit dabei. Und wer war Verteidiger? Schuster, ne?
Nee, Austin.
Austin, okay, dann war Schuster, war aber auch irgendwann mal mit in Überzahl auf dem Eis.
Das kann später der Fall gewesen, als ja. Die dritte Formation drauf war.
Ja, oder bei 5 gegen 3 kann 5 gegen 3 kann auch gut gewesen sein.
Ja, das könnte auch hinkommen.
Ja, erstes Powerplay der Haie, da deswegen bin ich drauf gekommen. Tourisson stand auf seinem Tourisson-Spot, hat mehrfach geschossen. Es ist aber nichts passiert. Und das waren dann auch so die großen Sachen im ersten Drittel. Die Haie hatten nochmal eine Überzahl. Da gab es dann nochmal Chancen, aber generell ist sonst nicht viel passiert. Wie gesagt, es sah gut aus, es war viel Speed drin, nachdem sich das am Anfang so ein bisschen entwickelt hat. Aber dann die Tore sind dann erst im zweiten Drittel gefallen.
Ja, ganz kurz noch zum Powerplay, also zur ersten Formation. Ne? Du hast ja eben gesagt, bei der Aufstellung, erste Reihe hat man ja bei 5 gegen 5 auseinandergerissen. Im Powerplay hat man sie dann wieder vereint. Ne? Vielleicht hat man ja irgendwas in der Saisonanalyse gesehen, dass man sagt, die Top-Reihe hat im Powerplay richtig gut funktioniert. Bei 5 gegen 5 hat man da vielleicht Verbesserungspotenzial gesehen, was eine Begründung sein könnte. Nicht, dass du aus einer Stange gemeißelt, aber das möchte ich nur als Denkanstoß mitgeben, warum man das eventuell gemacht hat. Ja, zweites Drittel, die Tore. Zum zweiten Drittel kann man sagen, die Überlegenheit der Haie ging weiter und sie haben dann endlich auch Kapital aus der Überlegenheit geschlagen. Das 1:0 war eine Situation 2:1 bei 4 gegen 4, müsste es glaube ich gewesen sein, wo Jason Bass für Louis-Marc Aubry am langen Pfosten auflegt und der das Ding dann eiskalt verwandelt hat. Und yep. Das 2:0 war eine Situation hinterm Tor. Ich glaube, es war Maxi Kammerer, der die Scheibe vors Tor gebracht hat und da mustergültig Carter Ploff bedient hat, der das Ding dann eiskalt in den Giebel gesetzt hat.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, ob es Kammerer oder Aubry war. Beide haben Assist bekommen. Von der Grundlinie aus kurz in den Slot gespielt. Carter Ploff hat direkt abgezogen. Der kann das ja in dieser Reihe. Ne? Das haben wir in Mannheim schon mal gesehen. Damals hat er, ich glaube, Kamera ersetzt in der Reihe, hatte dann mit Tourisson und Aubry gespielt oder so, meine ich. Und hat er ja auch getroffen. Also von daher ist ja nicht so, als würde er gar nichts können, sondern das funktioniert ja gut. Und wenn man ihn so in Position bringt, ne, genau, dafür hat er eben auch die Skills, um dann da eben da seine Tore zu machen.
Und da hat er ja aus dieser Position im Powerplay oder bei 5 gegen 5 eben in Düsseldorf seine Tore gemacht. Und das hat ihn ja halt da ausgezeichnet. Mhm. Und wenn man ihn da in der Position hat und ihn einsetzt und er es ja behaupten kann, ne, dann kann er ja, ja, Gold wert sein. Aber letzte Saison war es halt nicht so. Aber er kam ja nicht in diese Situation. Von daher, vielleicht sieht man ja jetzt wieder ein bisschen mehr Torgefahr und Formtor von Carter Prof diese Saison. Mal gucken.
Lässt du dich zu einem Hot Take hinreißen, Carter Prof Top 12?
Nee, ich lasse mich zu einem anderen Hot Take. Nee, ich habe ein anderes Hot Take. Ich habe ein anderes Hot Take und das finde ich viel besser.
Da bin ich mal gespannt, wann ich das höre und mir dann direkt notieren werde.
Von mir nicht.
Es entwickelte sich, oder was heißt, es entwickelte sich ein munteres Spiel. Das Spielchen war die ganze Zeit munter, aber es war sehr viel im Mitteldrittel mit einem Mann weniger oder einem Mann mehr. Und wenn man dann mal den Mann mehr oder weniger war, ging direkt auch nochmal einer auf die Strafung. Du hast gesagt, das 1:0 war eben bei 4 gegen 4. Und dann auch die nächsten Tore, die sind eben nicht bei, beziehungsweise das Tor für die Haie nicht bei regulärer Spielzeit gefallen. Es folgt ja erstmal der Anschluss, ne? Für die Dragons. Perron, eine Vorlage von Christensen. Das ist einer, der vorher sehr viel auf der Strafbank gesessen ist.
Ich weiß gar nicht, wer waren denn die zwei Haie, die sich da auf die Nase gelegt oder aufs Eis gelegt haben, muss man so zu formulieren.
Boah, ich weiß es nicht mehr. Das ist die Krux, wenn du halt den Ticker schreibst, ne? Du hast es nicht alles direkt im Blick.
Ja, konnte ich mich am Bildschirm auch nicht so gut erkennen. Ich habe nur gesehen, dass zwei Haie sich aufs Eis gelegt haben und dann die Situation für die Dragons halt ermöglicht haben oder Perron die Möglichkeit gegeben haben, dann völlig frei im Slot zu stehen und den Puck links oben ins Tor zu jagen.
Ja, da sind wir schon Mitte drittes Drittel natürlich, muss man dazu sagen, ne, 50. Minute. Ich hatte schon ein, zwei Mal überlegt, dass Mirko Pankowski vielleicht sogar mit einer Nullnummer aus diesem ersten Spiel rausgeht, hatte sich dann aber erledigt. Und ich habe es nie geschrieben, also ich habe es nicht gejinxt, ne? Also ich bin es auch nicht schuld, ausnahmsweise. Ja, es folgt aber direkt nach dem 2-1 die schnelle Antwort der Haie. Es gab eine Strafe gegen Louis-Marc Aubry und dann gab es 2 Konter für die Haie in Unterzahl. Das erste Mal war Schütz mit einem schönen Pass quer auf McLeod. Der hat dann aber die Scheibe nicht so wirklich getroffen. Und dann sind die beiden zum Wechseln gefahren und Jason Best kam, ja, und der wurde dann auf die Reise geschickt und hat das Ding unter Pintaritsch durchgelegt.
Er hat auch, ganz ehrlich, er hat einen cleveren Laufweg gewählt und André Schuster hat dann auch einen sensationellen Pass in die Kelle gespielt. Also Props dafür. Er hat, glaube ich, vorher auch schon ein oder zweimal diese langen Aufbaupässe gespielt, ne, um das Mitteldrittel schnell zu überbrücken. Also da hat er wirklich ein hervorragendes Auge und auch entsprechend Mitspieler, die da mit Speed in die neutrale Zone die Pässe aufnehmen können und dann vors Tor ziehen. Und das ist halt in der Situation richtig gut gelungen.
Ja, das 3-1 fiel zu dem Zeitpunkt, wo ich meinem Nebensitzer dann kurz vorher gesagt hatte, boah, lass uns jetzt hier bloß nicht heute in die Overtime und noch weitergehen. Und nach dem 3-1 kam die Durchsage durch die Lautsprecher, egal wie das Spiel ausgeht, wir spielen hier heute Overtime und Penalty schießen.
Die Spieler waren, glaube ich, nicht so begeistert.
Ja, die wussten das ja aber wenigstens schon vorher.
Ja, trotzdem waren sie nicht begeistert.
Also gerne mal bei Uwe Krupp später reinhören, das war abgesprochen. Was wir uns alle gefragt haben, was ist, wenn in der Overtime ein Tor fällt? Geht es dann weiter oder spielen die 5 Minuten halt komplett durch? Das wurde nämlich nicht gesagt. Aber wenn ihr bei Uwe Krupp einmal genau reinhört, das klingt so wie dann wäre vorbei gewesen, weil, und das ist das, was du gesagt hast gerade, ich glaube, die Spieler hätten dann keinen Bock mehr gehabt.
Ja, verständlich.
Wie fandst du denn die Overtime? Also ich fand die erste Minute gut und danach war es so mäh.
Ja, mehr soll ich dazu sagen? Nee, kann ich nicht, will ich nicht.
Ja, weil ich habe irgendwo gelesen, eine gute Overtime. Ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war und habe gedacht, irgendwas passt da mit meinem Spielkompass nicht so ganz überein.
Ja, vielleicht ein anderes Spiel gesehen, keine Ahnung.
Oder aber bin ich froh, dass du es ähnlich siehst.
Ja, ich fand, also von vornherein, ich fand die Overtime halt unnötig und als sie dann anfing und die mehr Zeit auf der Uhr fortschritt, dachte ich, ja, jetzt merkt man, wie unnötig diese Overtime ist.
Ja.
Aber gut.
Was ich immer schön finde, das hätte man tatsächlich auch ohne Overtime machen können, wäre einfach ein Shootout hinten dranlegen können. Hat man gemacht, im Gegensatz zur normalen Ligasituation eben mit 5 Schützen auf jeder Seite. Das ging dann eben am Ende an die Gäste, die einen mehr versenkt haben auf Seiten der Haie, Gregor McLeod mit dem Treffer und Hornisek. Und am Ende war es Küttner für Rouen, die beiden Treffer gemacht haben. Muss ich es extra erwähnen, bei welchem Penalty es am lautesten in der Halle war?
Ob du das extra erwähnen musst, du, ich habe hier am Monitor gesessen und habe mir nur gedacht, okay, gleich fliegt das Dach weg.
Erst mal Murmüller. ich möchte nicht vorgreifen, aber wir haben natürlich Mo nach dem Spiel auch dazu gefragt und auch da werdet ihr in den O-Tönen, könnt ihr gerne am Ende nochmal reinhören, auch da werdet ihr hören, was er dazu gesagt hat und wieso der Penalty jetzt dann ausnahmsweise bei ihm mal nicht drin war.
Okay, ich muss es mir gleich anhören, ich bin sehr gespannt.
Irgendwelche Erkenntnisse, Markus, die du noch aus dem Spiel rausziehst?
Ich war positiv überrascht, wie viel zu diesem frühen Zeitpunkt schon gut funktioniert hat. Und auch so von der Abstimmung her. Und die Erkenntnis, die wir, glaube ich, alle vorher schon hatten, hoffe ich zumindest, dass der Kader, den die Verantwortlichen hingestellt haben, ein deutliches Upgrade in Sachen Qualität ist, aber auch mehr Tiefe im Kader, sodass man auch mal durchwechseln kann und sich auf individuelle Situationen besser einstellen kann oder auf Aufstellungen oder Personal beim Gegner reagieren kann. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die man zu dem frühen Zeitpunkt schon haben kann. Und das macht Hoffnung für die Saison. Und lässt mich positiv auf meinen was war es, Hot Take mit Platz 4, mindestens Platz 4 zurückblicken und bestätigen mich auch ein bisschen darin.
Also ich möchte dazu tatsächlich sagen, für mich das beste erste Testspiel seit langem. Ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, das beste erste Testspiel seit Niklas Sundblads letzter Saison bei den Haien. Das war für diejenigen, die sich da nicht mehr daran erinnern, war die Saison mit Umicevic, Ostlund etc. pp., wo die Haie ja wirklich eine bestechende Frühform hatten, wirklich durch die Testspiele geflogen sind und das dann auch eben am Anfang in die Saison mit reingenommen haben, bevor der Bruch ja dann erst so irgendwann im Oktober, November kam. Wo es dann eben dann auch am Ende dann die Trennung von Sundblad gab. Aber die Testspiele aus der Saison waren damals wirklich, wirklich exquisit und wirklich gut, auch gegen starke Gegner. Und das war wirklich am Freitag, wirklich hat mich das so ein bisschen daran erinnert, wie gut die Haie aus den Startblöcken gekommen sind.
Ja, also wie gesagt, für ein erstes Testspiel war das schon eine richtig gute Leistung.
Ich gucke jetzt tatsächlich gerade noch mal, Markus. Ich meine, irgendein Hot Take wolltest du noch,
gebracht haben, ne? Ich bin auch quasi schon vorbereitet.
Na dann bitte.
Naja, wir müssen das eigentlich so ein bisschen aufbauen, ne? Wenn ich allein nur noch mal auf die erste Powerplay-Formation zurückblicke, ja, und lass das noch mal für uns alle wirken, ein Tourisson, Aubry, Kamara, die letzte Saison, die Liga quasi in Grund und Boden gescored haben und Tourisson nicht umsonst Topscorer in der Liga geworden ist. Dazu dann ein Nick Balen, wenn er dann wieder im Lineup ist und jetzt neu dazu ein Gregor McLeod. Und da lasse ich mich aufgrund der Erkenntnisse, was McLeod die letzten Spielzeiten schon in Nürnberg gezeigt hat und was er jetzt auch schon im ersten Spiel angedeutet hat, beziehungsweise auch schon gezeigt hat und was wir im Training schon von ihm gesehen haben, dazu hinreißen, dass ich sage, Gregor McLeod wird im Powerplay eskalieren.
Und da bin ich gespannt. Das werden wir dir vielleicht anrechnen und vielleicht geht da ja auch sowas in Richtung Saisonwette bei dir, Markus, ne? Wo man gucken kann. Powerplay-Punkte Gregor McLeod oder sowas. Mal gucken. Da kommen wir die nächsten Wochen natürlich auch noch zur Saisonwette.
Ja, es könnte gut sein, ja.
Ich glaube fast, an dieser Stelle soll es das auch für diese Woche und für Ausgabe 52 gewesen sein. Wir hatten beide noch nicht.
Kein Hot Take?
Ich habe doch schon eins gebracht. Hast du das gerade eben nicht gehört? Bestes erstes Vorbereitungsspiel.
Es war aber nicht so angehört.
Ja, mal gucken, vielleicht finde ich noch was. Aber jetzt erstmal nicht, nein. Ja, wir waren beide noch nicht beim Training. Das hat sich tatsächlich nicht ergeben. Der Tag, an dem du gehen wolltest, da war eben nachmittags dann kein Training mehr. Jetzt ist es noch eine Woche bei mir vom Urlaub entfernt. Also so nach den nächsten beiden Spielen werden wir vermutlich wieder aufnehmen. Vor der Partie gegen Düsseldorf kommen wir dann damit eben nochmal. Und dann im Urlaub werdet ihr auch die Möglichkeit haben, mir so ein, zwei Trainingseinheiten mal anzugucken. Wie das da aussieht, klar, die vier Heimspiele sowieso noch bei den Auswärtsspielen in Iserlohn und in Krefeld werden wir auf jeden Fall vertreten sein und uns das eben vor Ort dann auch angucken. Ihr bekommt dann natürlich immer ein bisschen mit, wenn ihr uns folgt, Twitter-X, wie es ja seit neuestem heißt, Instagram, Facebook, da könnt ihr uns überall folgen, liken, uns schreiben, wenn irgendwas ist, wenn ihr was wissen wollt, oder eine E-Mail schreiben, sharkbitepod@gmail.com, und in den ganzen sozialen Medien findet ihr uns unter sharkbite-pod. Dann soll es das an der Stelle für heute gewesen sein, Markus. Vielen Dank.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Wie gesagt, die nächsten Wochen, wir gucken ein bisschen auf die anderen Teams, dann mit Gästen natürlich auch in Richtung Saisonvorschau. Wir gucken mal uns nochmal die Podcast-Landschaft in Deutschland an. Das sind ja nicht nur wir, da gibt es ja auch noch andere gute Podcasts, vereinsabhängig und unabhängig, und gibt da auch wieder ein, zwei Neuzugänge in der Sommerpause, und da gehen wir dann die nächsten Wochen drauf ein, und da geht es ja auch immer weiter Richtung Saisonstart. Von daher, bleibt dran, informiert euch bei uns, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Erstmal Glückwunsch zum Sieg im ersten Testspiel. Die ersten 60 Minuten Eishockey der neuen Saison. Was sind so deine Erkenntnisse? Weil Ergebnisse im Testspiel ist ja nicht immer so erstrangig.
Ja, ich glaube, es war gutes Tempo im Spiel heute. Die Jungs kommen aus zwei sehr harten Wochen, Trainingswochen raus. Und das erste Testspiel ist immer, die spielen halt gegeneinander. Es fahren die Zweikämpfe untereinander, aber es ist nochmal was anderes, wenn dein Gegner ist. Ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht heute. Haben uns schwer getan im Torschießen. Der Torwart von Rohan hat gut gespielt und hat eine Weile gedauert. Aber ich glaube, wir waren an der Scheibe, haben das eigentlich umgesetzt, was wir umsetzen wollten und was wir uns heute vorgenommen haben.
Warum wurde das Spiel in drei Teile geteilt? Also das normale Spiel, dann 5 Minuten und dann nochmal Penalty?
Ja, damit wir so ein, wir sind ja in der Trainingsphase. Also das sind Sachen, die natürlich jetzt auch trainiert werden und die besprochen werden. Und wir haben uns mit dem Trainer von Rouen abgesprochen, der sitzt ja im gleichen Boot. Die bereiten sich auf die Champions Hockey League vor und haben gesagt, wenn das Spiel vorbei ist, dass wir noch Overtime und dann noch Penalty schießen.
Wären die 5 Minuten zu Ende gewesen, wenn einer getroffen hätte?
Ja, die Spieler hatten, glaube ich, auch genug dann, ne? Weil es ist schon sehr warm und das Eis war auch nicht so besonders gut dann am Ende. Aber insgesamt war es trotzdem gutes Training und das ist eigentlich der Hintergrund, hinter dem alles passiert jetzt.
Du hast die ganzen U23-Spieler draußen gelassen heute im ersten Testspiel. Gibt es dafür einen besonderen Grund oder einfach jetzt in der Vorbereitung, dass du mal durchrotierst?
Wir haben auch Wettbewerb um die Positionen und die U23-Spieler haben ihre Strukturen, mit denen sie in die Mannschaft reinrutschen. Aber ich glaube, wir haben einen tieferen Kader dieses Jahr und da verdienen sich unsere Veteran Players schon die Chance, dass sie zwei Spiele hier spielen können, wo wir und dann, bevor wir unsere Entscheidungen treffen mit der U23.
Jetzt hatte heute Mo das C, dann die Assistants waren, glaube ich, Brady Austin und McIntyre. Ist das schon Fingerzeit auf die Saison? Hast du dich da schon entschieden oder war das jetzt einfach nur fürs erste Spiel?
Ja, das ist, ich glaube, dass der Mo unser Kapitän ist, gibt es nicht viel, brauchen wir nicht viel darüber zu reden. Und McIntyre war auch letztes Jahr schon das C und Brady Austin ist jemand, der das tragen kann. Wir haben aber noch ein paar andere Jungs, die auch in Frage kommen, ob wir nun so eine 5-Mann-Rotation haben, wo wir auswärts zwei andere Leute haben, die ihn mehr unterstützen als zu Hause. Das können wir dann entscheiden, aber wie gesagt, das ist nicht überzubewerten alles.
Ausblick auf die nächste Woche jetzt, wo dann zwei Spieler am Ende stehen?
Ja, die nächste Woche, wir gehen etwas mehr in unseren normalen Trainingsrhythmus mit zwei Einheiten am Tag und dann bereiten wir uns auch vor auf die zwei Spiele. Also das wird schon ein hartes Wochenende mit Bern, kommt eine Top-Mannschaft zu uns und Frankfurt, brauchen wir nicht viel darüber zu reden. Das ist eine Mannschaft in unserer Liga, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und wie gesagt, wir werden uns gut vorbereiten, auch wieder arbeiten. Wir sind immer noch in der Phase, wo wir noch 4 Wochen trainieren werden. Und dann, wie gesagt, von Woche zu Woche kriegen wir mehr Erkenntnisse über unsere Mannschaft, die Spieler. Aber was wir jetzt im Moment sehen, stimmt uns optimistisch. Aber wie gesagt, alles noch viel zu früh, um da jetzt groß zu analysieren.
Werden im nächsten Spiel wird da Torwartwechsel sein?
Also. Es wird ein Torwartwechsel stattfinden, aber ob es das schon im nächsten Spiel ist oder nicht, das ist noch nicht klar. Aber beide Torhüter werden auf jeden Fall ihre Spiele bekommen hier in der Vorbereitung. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Die Entscheidung treffen wir natürlich jetzt noch nicht.
Mo, mal wieder neue Saison. Erstes Spiel, wie fühlt es sich an? Ich meine, im Sommer auch wahrscheinlich ein bisschen auf dem Eis gewesen, aber es ist ja doch wieder was anderes, auch nach den ersten beiden Wochen Training.
Ja, ist richtig. Ist doch immer wieder so, eher so ein bisschen eine Ungewissheit, die in einem herrscht, so, weil man im Sommer spielt man halt etwas anderes Eishockey als so während der regulären Saison und muss man schon so einen Schalter umlegen und sich wieder auch mental darauf vorbereiten, auf die Zweikämpfe, auf das Starten, Stoppen, ich sag mal, auf das vernünftige Eishockey. Deswegen, ich finde, das haben wir heute ganz gut gemacht. Bedingungen waren nicht ganz einfach, war doch ziemlich warm heute. Deswegen denke ich, war es ein guter erster Test heute.
Du bist ewig lange dabei, aber immer wieder dieselbe Frage zum Anfang der Saison. Was ist dieses Jahr in der Vorbereitung anders als in den Jahren davor?
Nö, war nichts anders. Es gibt immer Kleinigkeiten, die anders sind, aber es ist eine andere Mannschaft. Sind viele neue Gesichter in der Kabine. Da gilt es jetzt einfach. Ich denke, Fokus heute auf dem Spiel, beim Spiel war jetzt nicht perfekt schon das System umzusetzen. Es hat auf jeden Fall einen Konditionsaspekt, so ein bisschen Gespür füreinander zu bekommen. Wir haben vor dem Spiel gesagt, wir wollen viel kommunizieren auf dem Eis, sich kennenlernen, die Laufwege so ein bisschen. Ja, ich denke, das war heute so Hauptfokus, das Laufen.
Du hast gesagt, viele neue Gesichter in der Kabine. Wie ist die Stimmung in der Kabine nach den ersten 2 Wochen im Training?
Ja, müde ein bisschen. Klar, haben hart gearbeitet jetzt 2 Wochen, aber positiv. Alle freuen sich, haben sich auch heute auf das Spiel gefreut. Deswegen ist auch schön, das Ganze direkt im Erfolgserlebnis zu krönen.
Langer Test, 60 Minuten plus 5 Verlängerungen plus Penalty schießen. Du den letzten, kannst dich erinnern, wann du den letzten Penalty geschossen hast?
Ja, gegen Nürnberg, Niklas Treutle, habe ich getroffen. Deswegen wollte ich eigentlich nie wieder schießen, ich wollte 100% bleiben. Aber das zähle ich nicht dazu, ist ja Vorbereitung. Ich hätte ein bisschen mehr Vorlauf gebraucht und Informationen, hätte ich ein bisschen was überlegen können. So war ich überrascht und war auch mal schön, das auch mal wieder zu machen. Ich weiß ja, dass das während der Saison nicht der Fall ist. Habe ich mal was probiert, aber hat nicht geklappt.
Kurzer Kommentar noch zum Spiel.
Ja, ich fand, die Franzosen haben das gut gemacht. Also, gutes Spiel. Schlau gespielt. Wenn sie vorchecken konnten, haben sie gut vorgecheckt. Ansonsten Torhüter von Rouen, ein sehr gutes Spiel gemacht. In wichtigen Phasen das Team im Spiel gehalten. Ich finde, man hat gemerkt, dass sie schon ein Spiel hatten. Ansonsten von unserer Seite ging es darum, heute einfach so ein bisschen einen Konditionsaspekt, nach 2 harten Wochen nochmal ein Spiel hinten dran zu hängen, einfach zu laufen, ein bisschen zu sprechen auf dem Eis, sich kennenzulernen, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Das hat jetzt noch keinen sehr hohen taktischen Aspekt, würde ich sagen.